Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und du darfst dort auch sehr gerne meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin glückliche und stolze Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, sowohl die Printausgabe als auch deren wunderbaren Newsletter, der gerade in diesen Corona-Zeiten euch mit den wichtigsten Informationen informiert. Also ich empfehle euch, diesen zu abonnieren. Dann bekommt ihr mit, was sich musikpolitisch tut und auch, welche Fördermöglichkeiten es gibt oder wie auch die ganzen Entwicklungen, unter welchen Bedingungen wir Aufführungen machen dürfen, wie die sich entwickeln. Also meine Empfehlung an euch. Ich danke euch wie immer über eure Feedbacks, E-Mails, Zuschriften, die ja wirklich mittlerweile aus aller Welt bei mir eintreffen. Also vielen, vielen, vielen Dank, weil da weiß ich auch immer, warum ich das jetzt hier mache. Und ja, ich habe heute ein ganz spannendes, sehr kreatives, sehr zum Denken anregendes Interview mit euch, für euch, mit Thomas Höft. Und Thomas Höft ist ja ein Tausendsasser, ein Multikünstler, würde ich mal sagen. Also der kann einfach ganz, ganz viel. Er ist Autor, er ist Regisseur, er ist Kurator, er ist Dramaturg und Intendant. Er wird sich aber auch gleich selber nochmal vorstellen und dann wünsche ich dir ein wirklich spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bitte bleibe gesund. Bis zum nächsten Mal, deine Irene. Und nun also das Interview mit Thomas Höft, das wir via Internet natürlich geführt haben. Und ich glaube, an ein, zwei Stellen war der Empfang ein bisschen schwach oder schlecht. Aber es geht dann auch sofort weiter. Also ich glaube, das Interview ist gut zu verstehen. Nun also viel Freude mit dem Interview.
Hallo lieber Thomas Höft, willkommen heute in meinem Podcast Neue Musik leben und ich bin total froh, dass du dir für mich heute Zeit genommen hast.
Ja, grüß dich sehr gerne, danke für die Einladung.
Als erstes interessiert mich, also für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, wer du bist und was du machst. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
Oh, ich mache so viel, dass Leute glauben, dass ich unterschiedliche Personen bin. Weil zum einen mache ich bildende Kunst und mache sehr viel Ausstellungen, Ausstellungsdramaturgie und Texte, wobei wir schon am Wesen sind. Ich mache eigentlich hauptsächlich Texte. Ich arbeite mit Sprache und mit Worten. Ich bin Musikdramaturg und betreue verschiedene Festivals. Das Festival Styriarte in Graz, das Festival Psalm in Graz. Ich habe im vergangenen Jahr das große Festjahr zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach mitverantwortet. Ich bin aber auch Regisseur. Ich inszeniere meist Musiktheater. Ich habe früher viel Schauspiel gemacht, aber das immer weniger. Und ich schreibe Kunsttexte, also ich schreibe Libretti zum Beispiel, würde eigentlich gerade an der Wiener Staatsoper Mein Pünktchen und Anton laufen, das ist aber seit zwei Vorstellungen. Alles Mögliche, also so quer durch die Bank Künstler.
Ja, super. Also ganz viele Tätigkeiten, kennst dich genau aus mit den verschiedensten Branchen. Und ich habe dich ja unter anderem auch eingeladen, weil du dich auch gerade mit den Festivals und auch mit möglichen neuen Corona-tauglichen Formaten gut auskennst. Weil es ist ja tatsächlich so, es ist alles unsicher. Keiner weiß, wann geht's irgendwie normal weiter. Gibt es eine zweite Viruswelle? Also da sind ja so viele Unsicherheiten. Wie gehst du damit um oder was für Alternativen hast du da entwickelt?
Ha, das ist, in der Frage stecken schon so viele Sachen drin. Erstmal, ich kenne mich auch nicht aus. Also man kann sich nicht auskennen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das möchte ich gerne ernst nehmen. Und das ist eigentlich auch schon die Basis des Ganzen, was ich sagen kann oder was ich mir und was ich auch andere überlegen. Es ist ernst zu nehmen. Und wir sollten, zwei, nicht denken in sowas, wie war es einmal oder wann könnte es wieder so werden, wie es einmal war. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht mehr so wird, wie es einmal war. Und das hat Konsequenzen. Das muss man auch erstmal so in sich hereinlassen. Ich glaube das und glaube deshalb, dass wir uns fragen müssen, wenn es nicht mehr so wird, wie es einmal war, was heißt das für uns? Worüber waren wir eigentlich genervt über das, in dem, wie es einmal war? Was hätten wir uns eigentlich gewünscht zu ändern an dem, wie es einmal war? Wo haben wir uns unwohl gefühlt und immer nur gedacht, oh je, das sind die Verhältnisse, die nehmen wir mal hin und wir versuchen damit klarzukommen. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Das ist eine Art darwinistischer Moment in dieser ganzen Geschichte. Es verändert sich etwas und wir spüren, dass es sich verändert und wir sind vor eine große Überlebensfrage gestellt und haben die Chance, die anzunehmen und uns zu überlegen, was tun wir damit und was tun wir anders. Und vielleicht finden wir die richtigen Antworten, vielleicht auch nicht und vielleicht gibt's uns dann so auch nicht mehr. Aber das ist alles auch ganz normal.
Aber es ist ja erstmal eine riesen Einschränkung und die Leute haben Angst, sind unsicher. Mhm. Und was hilft mir da jetzt? Oder was hast du zum Teil schon umgesetzt?
Die Angst musst du ja zulassen. Mhm. Das ist ja, ich habe ja auch Sorge. Angst würde ich nicht sagen. Angst klingt so, als Angst hat diesen Punkt von Machtlosigkeit. Also, dass da was passiert, wo man gar nicht reagieren kann, das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber das Zulassen, das muss man schon erstmal. Ich meine, du bist Sopranistin. Wie geht es dir damit, dass das, was du machst, eigentlich potenziell tödlich gefährlich sein kann? Nämlich in Aerosolen mögliche Viren in die Gegend zu schleudern und damit Menschen zu infizieren. Das muss man ja auch erstmal aushalten oder erstmal in sich sacken lassen, was das heißt. Und ich möchte das ernst nehmen. Also ich möchte, dass das ernst genommen wird. Das war auch schon oft Thema bei dir auf dem Podcast. Der Moritz Eggert sagt es immer wieder, was ich super mutig finde, dass er das unter jeden schwachsinnigen Post von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern drunter setzt. Verdammt nochmal, reißt euch am Riemen. Denkt mal mit. Nehmt das mal ernst, weil es ist wirklich eine Gefahr. Unser Publikum ist deutlich oft über 60. Sind genau die Menschen, die gefährdet sind. Die sitzen da in engen Reihen, hinten hustet jemand. Was heißt das eigentlich? Das muss man ja erstmal ernst nehmen. Also darum geht's erstmal. Nicht um meine Sorgen oder um das, was man tun kann. Erstmal die Situation zu akzeptieren und zu sehen, das geht nicht mehr. Die kommen auch nicht mehr. Zurecht kommen die nicht mehr. Es gibt eine schöne Umfrage unter Konzertpublikum in Wien. 50% sagen, sie gehen nicht. Es ist ihnen zu gefährlich. Ohne Impfung oder ohne Sicherheit gehen sie nicht in Konzerte. Also nicht eine Politik verhindert, dass wir etwas machen können, sondern die Verhältnisse verhindern es. Machen es wirklich ganz riskant. Das heißt, ernst nehmen. So, Punkt Nummer 1. Dann das Verstehen und damit umgehen können für einen selbst. Was heißt das? Was habe ich für eine berufliche Entscheidung getroffen? Mir sind weggebrochen. Die Oper, also die Aufführung, über 10 Aufführungen in der Wiener Staatsoper, einfach so weg. Das gesamte Osterfestival Psalm abgesagt. Die Uraufführung von meinem neuen Stück in Graz im Sommer abgesagt. Das ganze Festival, Utrecht Festival Eau de Musique, wo ich sehr aktiv bin, komplett abgesagt. Entschuldigung, ja, das sind Realitäten. Was heißt das für das, was ich machen möchte? Ökonomisch, aber eben auch inhaltlich. Herr Lauterbach, sehr interessant, sagt dann in der Taz, ja, da werden dann einige, die ihr Geschäftsmodell für unverletzlich hielten, eines Besseren belehrt werden. Und vielleicht lehrt sie das Bescheidenheit. Das kann man zynisch finden, das kann man ernst nehmen. Ich glaube, man sollte es ganz gut verstehen. Das heißt, was wir tun, wird ist auch ein Geschäftsmodell und das gerät massiv unter Druck. Es ist nicht mein Job und ich bin kein Funktionär. Das hat der Matthias Hornschuh super beantwortet in deinem Podcast, was er glaubt, was man ökonomisch tun kann, dass man sich organisieren soll und so weiter und so fort. Das ist nicht mein Thema, weil ich da politisch nicht aktiv bin. Mir geht es ums Künstlerische und um uns als Künstlerinnen und da müssen wir innehalten. Also so jetzt mal, so ist es und was heißt das? Wie überlebe ich? Ist ein Punkt. Ist für mich nicht das Entscheidende in der Kunst. Die Frage ist, wir können unsere Kunst nicht machen. Wir können das, womit wir uns unser Leben lang ausdrücken, nicht tun. Und was tut das mit uns? Was heißt das? Und wo sind da die Alternativen? Und dann kommen wir auf mögliche Versuche, mögliche Lösungen. Strategie Nummer 1 ist, na klar, online. Wir wissen alle, wir werden online überschwemmt mit Angeboten. Es gibt viel Kritik daran, aber die Wiener Staatsoper öffnet ihre Archive, die La Monet öffnet die Archive, die Philharmoniker in Berlin, das Wiener Konzerthaus, da kommen jeden Abend High-Class-Angebote, fantastische Sachen, kostenfrei ins Netz geflutet und man kann sich damit als Zuhörerin, Zuschauerin die schönsten Sachen anschauen der Welt. Da ist natürlich auch Schrott dabei, aber im Prinzip ist es fantastisch. Und wo sind wir da? Wo bleiben wir da mit unserem Angebot? Senden wir dagegen an? Tun wir etwas? Und was heißt es dann? Ganz klar, zwei Punkte dazu. Was die ins Netz stellen, ist meist nicht fürs Netz gedacht. Wir wissen allermeist nicht damit umzugehen, was das Netz überhaupt ist, was für Formate es anbietet. Wir glauben, wir können unsere Konzerte abfilmen und unsere Aufführungen stellen die da rein und das wär's. Das halte ich für Schwachsinn. Das ist fahrlässig. Es ist ein neues Medium. Du hast es verstanden, du machst deinen Podcast und der unterliegt anderen Regeln, anderen Formen. Das müssen wir finden. Wo sind unsere Formen, die dem Medium entsprechen? Und da ist was ganz, ganz Fantastisches passiert, finde ich. Ein super Beispiel ist die Corona-Meditationen von Gerd Kür für multiple Klaviere, im Prinzip unendlich viele Klaviere, haben wir veranstaltet mit dem Festival Styriarte und haben damit ein Signal gesetzt, dass wir weitermachen müssen, aber uns verändern müssen. Und das Konzert haben wir live gestreamt am 30. April. Und es geht los mit, ist ein notiertes Stück mit einer Pianistin und dann antwortet ein anderer Pianist als Duo und dann wird es geöffnet für alle, die mitspielen. Der Clou und das Kluge ist, dass es damit arbeitet, es ist über Zoom, wie Zoom funktioniert, nämlich mit Verzögerungen, mit Schwierigkeiten. Aber wenn man um die weiß, sollte man nicht sagen, ah, wie geht denn das jetzt? Und Simultanität ist ja nicht möglich. Was tun wir nur? Das geht nicht. Der Komponist sagt, ja, es gibt Verzögerungen. Simultanität ist nicht möglich. Was heißt das künstlerisch? Und tut das in sein Stück rein. Und es haben sich weltweit, glaube ich, über 70 Pianistinnen beteiligt. Und die spielen dieses Stück. Kann man sich anschauen bei YouTube. Und ist für mich der ideale Punkt, was zu tun ist. Das ernst nehmen und damit umgehen. Großartig.
Ja, richtig toll. Da sagst du mir nachher noch den Link, den packen wir in die Show Notes.
Ja.
Ganz plötzlich eine super Idee, mit dieser Verzögerung, mit dieser Latenz umzugehen. Ja. Ich merke die ja auch beim Unterrichten, das ist nicht ganz einfach. Nein. Aber natürlich schön, wenn man das in das Konzept mit reinnimmt. Ja, da hast du schon mal ein gutes Beispiel. Hast du noch ein Beispiel einer wunderbaren Umsetzung?
Ja, du hast das Stichwort gesagt. Es ist problematisch, aber wir nehmen es ernst. Also ich nenne es vielleicht nicht Problem, sondern es sind Bedingungen. Die sind da, die sind existent. Was heißt das? Wir müssen uns bemühen, die Bedingungen zu verstehen. Im Moment arbeite ich gerade mit Dietrich Henschel, diesem fantastischen Bariton, und mit dem Vogler Quartett an einer neuen Opernproduktion. Ich habe gerade heute den letzten Antrag eingereicht und diese Produktion sagt, wir nehmen ernst, dass es Gefährdungen gibt und wir nehmen ernst, dass wir uns schwer begegnen können und wir nehmen ernst, dass Singen problematisch sein kann. Also üben wir mit Masken zu singen, also arbeiten wir mit Abständen, mit klaren Distanzen. Und was heißt das für ein Stück? Ich habe ja erzählt, dass ich auch Regisseur bin. Ich habe also ein Regiekonzept erarbeitet, dass das annimmt, dass es genau darum geht, dass es keine Verlegenheitslösung ist. Also jetzt sind wir leider Romeo und Julia, aber auf dem Balkon dürfen wir nicht rauf und wir tun das dann mit Maske und das Ganze ist dann absurd. Nein, du musst es wahrnehmen. Da sind Menschen, die nicht zueinander können. Da sind Menschen, die sind, müssen maskiert sein. Und das als Stück ernst zu nehmen, lässt ein neues Stück entstehen. Das sage ich aber noch nicht genau, was es ist, weil es nicht fertig ist. Das ist das.
Wann wird es denn kommen?
Ich hoffe im September.
Oh, schön. Ja, ja. Du hast auch gerade einen spannenden Punkt angesprochen, über den habe ich auch mit unserer gemeinsamen Freundin Maria Jonas schon gesprochen, ob es irgendwie halbwegs attraktive Möglichkeiten gibt, als Sänger sein Gesicht zu bedecken, singen zu können, aber vielleicht nicht ganz entstellt auszusehen. Hast du da schon was gefunden?
Ja, sicher. Na, hier geht's ja um Kunst. Also, ich weiß nicht, inwieweit deine Zuhörerinnen und Zuhörer sich so in der Modewelt bewegen. Ich bewege mich da aus Spaß sehr gerne. Und seit Jahren ist Fashion auch im asiatischen Raum ein ganz wichtiges Thema. Und dort ist ja das Maskentragen auch wegen der Umweltverschmutzung, der Luftbedingungen, auch wegen der Höflichkeit wesentlich etablierter als hier. Und natürlich in den arabischen Ländern, was die Teil- oder Vollverschleierung von Frauen leider dann nur betrifft. Aber alle, die haben Erfahrungen, viele Designer haben sich da schon angepasst und haben sich fantastische Dinge überlegt. Es wurde ja lächerlich gemacht, dass die Masken von der London Fashion Week von einer Modefirma, die mit den Pfeilen so drüber, für 350 Euro pro Stück vollkommen ausverkauft waren. Ich halte das gar nicht für lächerlich. Das sind Kunstobjekte und es gibt mehr davon. Walter von Behrendonk arbeitet seit Jahren mit Masken. Viele Kostümdesigner arbeiten mit Masken. Und jetzt kommt natürlich das Nottheater, das antike griechische Theater, arbeitet mit Masken. Die Commedia dell'arte arbeitet mit Masken. Es gibt auch in unserer Kultur einen wahnsinnigen Fundus an Beschäftigung damit, ganz zu schweigen von den außereuropäischen Kulturen. Masken waren für den Expressionismus, für Picasso, eines der ganz großen Inspirationsobjekte. Und da ist ein riesen Transfer an Wissen auch. Himmelswillen,
also das heißt, nutzen, wir werden diese
hinschauen, Masken. Oh. Aber Masken sind das Thema. Und ernst nehmen.
Also wir werden diese Kunstform wieder aufleben lassen, quasi auch
im
europäischen Raum mit Masken, aber natürlich auch Masken fallen lassen, würde ich mal sagen.
Ja.
Also sehr spannend. Also ich bin da auch ganz gespannt, was ich vielleicht irgendwann noch auf der Bühne tragen werde.
Sicher.
Ich habe auch schon.
Probier es aus. Übst du schon?
Ich habe nur so eine medizinische Maske, aber ich kann damit singen. Also ich meine, es sieht lustig aus. Ich komme immer vor wie so eine Krankenschwester von General Hospital. Mhm. Aber es geht. Also mich stört es jetzt nicht. Es ist so ganz leicht gedämpft natürlich, aber das muss man dann wahrscheinlich, wie du sagst, auch mit
ernst nehmen
oder in den Prozess mit reinnehmen.
Ja, genau. Das ist mein Rat, mein Plädoyer heute. Nehmt es ernst, nehmt es und wandelt es um. Und dann schauen wir, wohin es uns führt. Mich hat so wahnsinnig viel aufgeregt am Konzertbetrieb. Ich fand ja Konzerte immer in den letzten Jahren immer langweiliger, immer schrecklicher. Dieses nicht vermittelnde Vorhalten, Abhalten eines Kunstgottesdienstes für Leute, die sich nicht regen dürfen und die dann vielleicht mal klatschen dürfen, aber nur an den richtigen Stellen, bitte. Wo mich als historische Aufführungspraxis interessiert, da sowieso der Magen umdreht. Entschuldigung, bei Beethoven haben sie nach den Sätzen applaudiert und sogar Da Capi verlangt und die haben sie gespielt. Entschuldigung, die Sachen sind so gedacht und heute sitzt man da anbetend. Na, das ist sowieso alles Schwachsinn. Konzertvermittlung, ganz neue Modelle, das in Austausch kommen. Wir sind im Moment, ich bin in einem permanenten Austausch, dank dieser fantastischen Medien wie Zoom, über das wir uns gerade unterhalten. Und es gibt diese anderen Konferenztools. Es gibt, ich rede jetzt mehr, obwohl ich seit dem 7., nee, dem 8. März bin ich in freiwilliger Selbstisolation. Mein letztes Konzert war am 5. März in Antwerpen und da war dann jemand dabei, also im Umfeld, der infiziert war, der auch inzwischen gestorben ist. Wir haben uns zum Glück alle nicht angesteckt, aber das kommt einem extrem nah. Da glaubt man, also in dem Moment, wo du jemanden kennst und die Situation für dich adaptierst, fühlst du dich schon ganz anders. Ich bin dazu auch noch ein bisschen hypochondrisch habe mich hier hingesetzt und gesagt, so, jetzt muss ich es erstmal 14 Tage ernst nehmen und ausprobieren. Und langsam öffnet sich das ja wieder. Aber hallo, das sind wichtige Dinge. Ich kommuniziere, ich rede und ich merke, was es für neue Formen geben kann. Und die möchte ich erkunden. Um die geht es jetzt. Und dann, bleibe und bin ein total optimistischer Mensch, was das betrifft. Das wird uns weiterbringen. Das wird uns etwas einbringen und das wird die ganzen Verhältnisse, die sowieso nervig waren, aufbrechen. Daran glaube ich ganz, ganz sicher.
Das finde ich total gut, dass du so positiv bist und kreativ.
Ja.
Wir haben ja schon über die Digitalisierung gesprochen. Wir haben jetzt über Masken gesprochen. Hast du noch eine Idee, was man
umsetzen kann? Ja, die Tests. Also wir müssen, das tun ja einige Orchester. Es sind ja nur Halbwahrheiten. Wieder, wir wissen nicht genau, wir denken, Blasinstrumente schleudern Aerosole in die Luft, stimmt aber gar nicht. Dabei ist Singen, vielleicht auch Sprechen, heieiei, ziemlich eine heftige Nummer. Vielleicht geht das so nicht. Was heißt das? Das alles beruht ja im Moment auf einem Beispiel einer Chorprobe bei Seattle, wo von, glaube ich, 90 Anwesenden, die haben sich an Abstandsregeln gehalten und alles, haben aber in der Kirche gesungen. 65 sind infiziert, 2 sind tot. Und aus diesem Schreckbild heraus, das ist gut dokumentiert, kommt diese ganze Angst. Was heißt das? Wir müssen uns darum kümmern, nicht die Politik. Wir, jetzt spreche ich als Veranstalter, als Festivals, als Theater, das rauszukriegen, was das heißt. In der Styriate machen wir eine riesen Testreihe. Das heißt, ich bin Berater oder Dramaturg des Styriate, der Intendant Mathis Huber, ein ganz fantastischer Intendant, hat als einziger ein Sommerfestival nicht abgesagt in Österreich. Es ist da am Platz. Er hat alle Einzelveranstaltungen gecancelt, also wie will man Don Giovanni spielen mit einem großen Orchester oder Mozarts C-Moll-Messe in der Kirche mit dem Chor. Schon schwierig, aber wir haben eine große Halle, die Helmut-List-Halle, da passen so 1400 Menschen rein. Die Frage ist jetzt, wie ist es da mit der Abluft, mit der Luftströmung, wie viele Menschen kann man da distanziert hineinsetzen, was geht nicht? Ja, wir müssen wieder ernst nehmen und jetzt der Punkt, testen, ausprobieren und sicher sein. Das können wir nicht als eins, kannst du nicht als einzelne Sängerin, ich als einzelner Schreiber, aber das können wir kollektiv. Und da kommt dann schön eine neue Verantwortung, ein neues Kollektives ins Spiel. Was trauen wir uns? Und das ist notwendig. Wir dürfen nicht kapitulieren. Natürlich sind das ökonomische Dinge, über die man sich die Haare raufen kann. Wenn man jetzt in diese Halle, wo 1400 reinpassen, 250 Menschen setzt, und man lebt, sagen wir, zu 60% in dem Festival vom Ticketverkauf, merkt man schon, dass das nicht leicht ist. Aber sollen wir uns davon zurückschrecken lassen? Nein, auf gar keinen Fall. Was heißt das? Was heißt das also ökonomisch? Was heißt das für die Gagen? Was heißt das für unsere Arbeit? Das müssen wir mutig erkunden und auf der Basis von so nachprüfbaren Ergebnissen, weil niemand möchte Menschenleben riskieren. Und wir müssen uns klar sein, dass wenn wir jetzt einfach, weil wir spielen wollen, irgendwas machen und testen das nicht ab, wir Leute gefährden. Was heißt das moralisch? Was heißt das in der Haftung? Also möchte man das verantworten? Da war dann jemand bei uns im Konzert und sagt, aber hallo, ich habe mir da, oder meine Mutter hat sich einen todbringenden Virus aufgesagt. Entschuldigung, das können wir alle nicht tragen. Also da braucht es die kollektiven Erkenntnisse. ganz,
aber
ganz
da wartest du jetzt auf Ergebnisse oder probiert ihr was in der Halle
aus? Wir probieren aus. Ja, sicher probieren wir aus.
Aber beim Ausprobieren kann ich ja auch schon jemanden gefährden, theoretisch.
Nein. Nicht mit Virus, sondern mit Luftströmungen. Wir können das mit Leuten machen, die getestet sind, die nicht infiziert sind. Und dann müssen wir sie im Labor. Wie ist das mit dem Singen so? Das sind Leute, die vorgetestet sind und die dann weitermachen. Wie es genau geht, das ist, was ich angeregt habe. Da gibt's die TU Graz, die da in der Nähe ist. Es gibt die Fachhochschule Joanneum, die mitmachen kann. Ich glaube, dass das viele machen. Ich habe ja heute gerade von den Bamberger Sinfonikern gelesen, dass sie so Tests machen. Ah. Da müssen wir Wissen kollektivieren. Also das sind nicht viele, das mache ich nicht.
Wissenschaftler und Mediziner noch dazu.
Unbedingt, die sind gefragt. Ich habe das auch nur angeregt. Wie genau das läuft, warten wir ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit. In Österreich werden am 15. Mai neue Regeln verkündet werden, wie man unter Umständen was tun kann. Und ich hoffe, dass da Ergebnisse einfließen. Was in unseren Festivals die Ergebnisse sind, kann ich noch nicht sagen. Also ich weiß, dass die Styriate und das Matthias Huber ein dezidiertes Konzept. Das hat ja auch mit Zulassen von Publikum, mit Einlass, mit Desinfektion, mit den Karten digital zu tun. Die arbeiten gerade was aus. Das ist aber noch nicht fertig. Das ist, finde ich, vorbildlich. So soll das sein. Das
ist sehr vorbildlich, ist aber auch sehr viel Arbeit. Welche Aufgaben kommen denn auf Veranstalterungen und Festivals noch zu, deiner Meinung nach?
Ja, genau die. Also die große Frage ist, wie lassen wir Publikum ein, in welchem Umfang? Wie ist das Publikum vor sich geschützt? Wie ist das mit den Karten? Wie ist das mit der Hygiene? Wie ist das mit der Desinfizierung? Das ist Nummer eins. Wenn wir sicher sein können, pass mal auf, wir behalten diese und diese Regeln. Das Gesundheitsamt sagt ja, dann ist die nächste Aufgabe, die Leute zu ermutigen, zu kommen. Wie kann man ihnen, das ist schwierig, was sagt man denen? Ist die nächste Oper wert? Also kann ich so nicht mehr aushalten, dass ich das haben muss, dass ich ein gewisses Risiko habe. Das ist genau das, wo die ganze Gesellschaft gerade davor steht. Kann ich in ein Restaurant gehen? Mag ich? Kann ich mir ein paar Schuhe kaufen, die nicht im Internet sind, sondern beim Schuhmacher um die Ecke? Kann ich in den Imbiss? Wie ist das im Supermarkt? Das sind nicht nur künstlerische. Ich habe es nur Herausforderungen. Ich habe es nur auf künstlerische runtergebrochen. Aber die Riesenfrage. Und alle wir als Anbieter müssen uns darum selbst kümmern. Wir können nicht warten, dass es die Politik für uns löst.
Ja, finde ich auch. Also finde ich super. Und du bist ja auch mit vielen Künstlern und Künstlerinnen befreundet und in Kontakt.
Ja.
Wie ist da gerade so die Lage oder wo bewegt sich das gerade hin? Ich meine, wir sind ja so ein bisschen aus der Schockstarre raus, aber es ist immer noch unbefriedigend.
10% sind durchgedreht, würde ich sagen, 10-15%. Die teilen inzwischen nicht nur Wodak, sondern Schlimmeres. Die glauben, dass RT Recht hat. Die haben Angst vor Bill Gates, denken, sie werden gechippt und verlieren vollkommen den Verstand. Das ist ganz besorgniserregend.
Das ist ja richtig traurig. Zum Glück kenne ich solche Menschen nicht so.
Das ist wirklich traurig. Und die gibt es. Und man weiß, dass sie Angst haben. Man versteht das ja alles. Es ist mir vollkommen klar, was da passiert. Aber was will man tun? Also es ist so schwer. Ich finde den Moritz einfach bewundernswert. Wirklich mit Engelsgeduld geht er darüber. Hier, lies mal das nach. Das ist enttarnt als Fake News. Bitte teil das nicht. Mach das nicht. Denkt an was anderes. So. Schwierig. Wie damit umzugehen ist, ist ein Problem, das echt einen eigenen Podcast wert ist, mindestens, und viel Diskussion. Wie geht man mit den verzweifelten Menschen um? Was heißt das?
Naja, die bräuchten natürlich auch dann, sage ich, professionelle Hilfe. Und wenn sie selber nicht merken, dass sie ein bisschen durchgedreht sind, dann kommen sie gar nicht auf die Idee wahrscheinlich. Ne?
Das sind natürlich so Blasen, nicht? Das sind richtige Welten in sich da. Und es gibt Menschen, die das ausnutzen wollen, die da genau da reingrätschen, die genau das aufnehmen und ihr politisches Konzept damit verkaufen, wie ist doch besser, wenn ein toller Typ hier das Sagen hat, so wie der Herr Putin, und der macht es doch richtig. Und das ist,
das ist wirklich grenzwertig. Also selbst ich frage mich ja oft, ich bin ja auch auf Facebook, wie du auch, und kriege da viel mit und find natürlich auch vieles großartig, was wir uns da so auch zuspielen. Aber auch ich denke mir, ne, ich bin da irgendwie größtenteils in der Musikerblase und ich denke mir immer, kriegt eigentlich jemand von außerhalb mit, was wir diskutieren, oder sind wir nur für uns? Und dann denke ich, ja, bringt uns das dann wirklich was? Also ich stelle das auch in Frage.
Wir müssen sehr aufpassen. Was heißt das? Also, wer Frau Grütters richtig verstanden hat, wie genervt sie war, und dachte, was reden die eigentlich? Und was tun die? Und warum, ich gebe mir doch solche Mühe und die wollen das nicht? Und das ist doch was für eine Arroganz. Und wie stehe ich einer Friseuse gegenüber? Also ich muss mir bei vielen, wirklich bei vielen, bei vielen Facebook-Threads, sage ich mir, auf Feier. Also, wenn das jemand so liest und das nicht richtig einordnen kann und auch die Verzweiflung nicht einordnen kann, da geben wir nicht unbedingt das tollste Bild ab. Da gibt's diese Anspruchshaltung, ich kann das, und das ist so schwer gegenüber so Leuten, wie die eine Kneipe haben oder die einfach bedienen, denen alles auch weggebrochen ist, wie uns auch, und die gar nichts haben und die ebenso zwar ein Verbot haben, ihrer Arbeit nachzugehen. Und das ist so skrupellos. Was sagt man denen? Ja, ich bin aber Künstler. Mir muss geholfen werden. Und ihr seid ja selbst schuld, dass ihr es nur zur Kennerin gebracht habt. Das ist wirklich nicht angenehm. Das mag ich nicht. Das finde ich schrecklich.
Nee, das geht gar nicht.
Kann aber natürlich verstehen, woher es kommt.
Auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt, 10-15% durch. Was ist mit den restlichen Musikerinnen?
Dann viele, die kämpfen politisch und die sind damit einfach auch sicher beschäftigt, was ist mit ihrem Leben an sich. Wo kommt die nächste Miete rein? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wer kümmert sich drum? Die Absagen gehen jetzt bis weit ins Jahr hinein. Sie haben noch nicht unbedingt nächstes Jahr erreicht, aber die erreichen nächstes Jahr natürlich verschoben, weil das, was verschoben ist, wird vielleicht dann draufgesetzt. Das ersetzt was anderes, was eigentlich sein könnte. Die ganze Welle ist im Rollen. Und natürlich, wenn man jetzt mal ganz ruhig und ganz sachlich hinschaut, wer wird noch spielen dieses Jahr? Werden wir noch spielen unter den alten Bedingungen? Nein, nicht vor einer Impfung. Frühestens in einem Jahr, vielleicht wesentlich später. Das sind die Zeiträume. Das ist facing the truth. Macht euch das klar. Was heißt das? Das heißt auch, dass ich sage, wovon zahle ich die Miete im August, im September, im Oktober? Wie gesagt, nicht mein Punkt. Ich diskutiere da gern mit, aber es gibt sowas wie Organisationen, die sich kümmern, Menschen, die da zusammenstehen. Wir sind Unternehmer unserer selbst. Der Politikwissenschaftler Michael Wimmer hat das sehr, sehr deutlich gerade in einem ganz tollen Essay gesagt. Vielleicht sind wir da reingedrängt worden durch die neoliberale Gesellschaft und vielleicht wollten wir das nicht so. Aber wir sind es. Wir sind Einzelunternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben uns ein Berufsfeld gewählt. Und dieses Berufsfeld verändert sich dramatisch. Vielleicht können wir in diesem Berufsfeld mit diesem Geschäftsmodell auch nicht mehr überleben. Das ist schmerzlich. Aber es sind auch andere Berufe, die ganz wichtig waren, verschwunden. Hat er recht, ich selbst kann mich noch erkennen, wer kann sich noch an Setzer erinnern oder Setzerinnen? Diejenigen, die Schrift gesetzt haben. Das ist ein wahnsinnig wichtiger, toller Beruf. Ich habe noch Bleisatz gelernt in meinem Volontariat. Die gibt's nicht mehr. Hunderttausende von Menschen, vollkommen, das war's. Niemand redet mehr drüber. Die Taz mit der Setzerin, die immer Kommentare gab, das versteht man wahrscheinlich heute gar nicht mehr, was das einmal war. Die Zeiten ändern sich. Wo bin ich? Wo ist mein Geschäftsmodell? Ich finde das wichtig. Da kümmern sich ganz viele rum. Das beschäftigt, würde ich sagen, die anderen 50% sind damit beschäftigt, das mal für sich klar zu kriegen. Habe ich eigentlich eine Frau, die gut verdient? Und kann ich mir das deshalb leisten, den 12-Ton-Kontrabass rumzuschrummeln in komischen Jazzgruppen, die überhaupt keine Chance mehr haben? Und wer zahlt das? Was heißt das für die Frauen? Vielleicht haben die noch Kinder. Die sitzen im Homeoffice, müssen auf die Kinder aufpassen, müssen das Homeschooling bewältigen. Was tun die? Also ich würde sagen 50%, wenn ich rede mit Menschen, sind es diese ganz konkreten Dinge. Und da kann ich nur immer sagen und unbedingt raten, wieder ernst nehmen, schaut auf die Verhältnisse. Ja, man ist wirklich irgendwie total abgehakt. Das ist gar nicht der Punkt. Wie komme ich klar? Was nehme ich in Anspruch? Welche Möglichkeiten habe ich? Was heißt dann eigentlich Hartz IV? Was heißt das, darauf in Anführungszeichen zurückzufallen? Das wird für viele eine jetzt noch schreckliche, aber später im Jahr vielleicht die einzige Möglichkeit sagen, wenn sie nicht Mami oder Papi haben oder ein Erbe oder Freunde oder sonst irgendwas. Das ist ein Punkt. Setzt euch damit auseinander, nehmt das ernst, holt euch Informationen ein. Du gibst ja Tipps von den Leuten, die du da interviewst. Das würde ich auch sagen, informiert euch, macht das, tut, was ihr da könnt, guckt die Anträge durch, beschäftigt euch damit. Es nimmt euch niemand ab und es ist die Realität. Punkt, fertig, aus für die Friseurin wie für die Superviolinistin. Die stürzen halt nur viel höher ab. Verdammt nochmal. Da kommen die Punkte. Dann kommen wir in den Bereich 35% von Menschen, die sich sicherer bewegen, entweder weil sie noch eine Professur haben, Partner haben, die das Leben ermöglichen, die sowieso auf eine Art und Weise Kunst machen, die anderweitig abgesichert ist und die sich eher kümmern können. Das ist ein Privileg, das wissen die meisten, aber auch das wissen die schon längst, was das heißt, die Freiraum haben, damit künstlerisch umgehen zu können und umgehen zu müssen, weil sie wollen sich ja ausdrucken. Die haben das ja alle aus einem Grund gemacht. Die wollen ja etwas in ihrem Leben und die können das jetzt machen, weil sie in der Uni unterrichten und das Geld läuft weiter. Sie können die Tools nutzen, sie sind finanziert oder auch nicht. Weil wenn du ein hohes Level erreicht hast, nehmen an, du bist jetzt eine gut gefragte Sängerin, jetzt nicht ein Weltstar, aber eine gut gefragte Sängerin, kriegt so 8.000 Euro am Abend. Und wenn du das gewohnt bist und dein Lebensmodell darauf aufgebaut hast, dass das kommt und deine Agentur lebt davon und deine Assistenten und das alles und das war ganz frei, das wird schwierig. Das ist richtig problematisch. Das Geld ist weg und ob das jemals irgendwie wiederkommt, ist eine große Frage. Die meisten. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die so leben. Und das sind ganz eben etablierte, tolle Künstlerinnen und Künstler, die ein wohlhabendes Leben führen und ein Lebensmodell leben, das ihnen gerade wegbricht. Die jammern nicht, die überlegen, was tue ich weiter? Und wie drücke ich mich künstlerisch aus? Und was heißt das sozial für meine Situation? Und da sind wir an einem Punkt. Es finden, wir reden unheimlich viel, wir müssen. Wir haben mit meiner neuen Formation Arthouse 17 haben wir einen digitalen Salon gegründet, wo wir interdisziplinär solche Fragen besprechen. Was heißt zum Beispiel morgen unser Treffen heißt, was ist Authentizität unter neuen Verhältnissen? Wie gehen wir damit um? Wir lernen, also für mich ist es eine ganz großartige Chance. Wir kommen alle nicht unter die Räder. Wir überleben, das haben wir schon immer. Ich habe das ja bewusst gemacht. Ich habe jede Anstellung in meinem Leben abgelehnt. Und mein Vater hat mich immer gesagt, dass ich damit vor die Hunde komme und dass ich das nie im Leben schaffen würde. Jetzt bin ich fast 59 und bis jetzt habe ich es geschafft. Allein ihm, er lebt nicht mehr, muss ich es aber weiterhin beweisen, dass es richtig war, nicht Medizin zu studieren und jetzt Professor Dr. Höf-Drosten zu sein und genau. Uns alle aufgeklärt, sondern dass ich meinen privaten Leidenschaften weiter nachgebe. Das war immer schon, das war schon früher vollkommen geisteskrank, vom Schreiben leben zu wollen. Und aber das mache ich weiterhin. Also ich habe deshalb auch nicht so ein Problem damit, weil ich eben mich total bedroht finde. Und wenn das morgen einfach keiner mehr lesen will, dann ja, okay. Schauen wir mal.
Genau, also es ist wichtig, natürlich klar, den finanziellen Aspekt im Blick zu haben, sich zu informieren, zu gucken, was kann ich da tun? Aber ich finde ja, ich habe ja heute mit dir auch vor allem über das Kreative sprechen wollen. Da hast du ja auch viele gute Anregungen und einfach, also ich merke auch, ich versuche so nach vorne zu denken. Manchmal bin ich mit mir selber ungeduldig, weil ich mal denke, das gibt doch bestimmt noch coole Ideen, aber sie sind noch nicht da. Ja. Also das ist meine Ungeduld. Du hast gerade dieses, was war das, Arthouse erwähnt?
Arthouse 17, ja, das ist ein
inklusiver Club oder darf man daran teilnehmen?
Das ist ein Kollektiv von Leuten, die sich mögen und die jeder immer so einen dazu einlädt. Der Kern ist, das ist ein Cembalist und Blockflötist, der sich mit alter Musik beschäftigt, ein bildender Künstler und Performance-Künstler, der auch Bass spielt, die Vizerektorin der Universität Graz ist dabei, die ist Musikvermittlerin, Politikwissenschaftler, Grafiker, so, und das, wir bauen das immer so aus. Ich schreibe mir immer auf, ich erzähle das gerne und schreibe mir die auf, die gerne mitmachen möchten, um die dann in so einer passenden Runde mit einzuladen. Wenn ich da Interesse raushöre, dann schreibe ich mir jetzt Irene Kurka auf meine Liste.
Sehr gerne. Das erinnert mich so ein bisschen dran, das kann ich auch empfehlen, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe ja, da ist übrigens auch Maria Jonas mit dabei, ich habe ja eine Mastermind-Gruppe mit ein paar Damen, wo wir auch uns immer austauschen, und das ist gerade jetzt total spannend, weil jede ist so kreativ und jede ist aber auch ein bisschen an einem anderen Punkt oder hat irgendwas anderes schon entdeckt, wo vielleicht eine andere noch nicht drüber nachgedacht hat, und dadurch ergänzt sich das, und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber im Austausch zu stehen, weil es geht ja nicht nur darum, dass jetzt, sage ich, drei Festivals überleben, weil die coolen Ideen haben, sondern dass möglichst viele durchkommen.
Ja, nein, es geht auch gar nicht ums Überleben. Nein, es geht darum, was wir tun. Überleben tun wir doch alle. Wir sind nicht in Bangladesch. Also wirklich, ich glaube auch daran, dass wir, wenn wir ganz am Ende sind, zumindest noch die Hilfe finden, dass wir überleben können. Aber das, was wir ob wir künstlerisch überleben, das liegt an uns. Und da sind eben diese offenen Formen und die Gespräche gefragt. Keine Ahnung, ich möchte jedenfalls künstlerisch überleben. Und ich kenne ganz viele, die das auch ganz unbedingt wollen. Und ja, das ist, auf geht's. Also, Fantasie walten lassen, Dinge ausprobieren, scheitern. Du hast einen schönen Podcast drüber gemacht. Na klar, vielleicht geht das auch alles in die Hose. Aber das ist, Hanno Kuhr hat gesagt, der tolle Dirigent hat gesagt, Kunst entsteht nur auf der Gartenkante zur Katastrophe. Wenn wir uns da nicht bewegen, ist das sowieso alles völlig uninteressant. Von dem habe ich unheimlich viel gelernt in meinem Leben, und das ist alles ich habe zwei Mottos. Das ist das eine. Kunst entsteht nur am Rand der Katastrophe. Und das zweite ist von Paul Henningsen. Das heißt, die Zukunft kommt ganz bestimmt, der Fortschritt nicht. Und das ist richtig. Das müssen wir tun.
Für den Fortschritt sind wir verantwortlich. Genau. Was mich jetzt noch interessiert, ist, weil du dich ja in Deutschland und in Österreich auskennst, wie sind da so die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten?
Ganz gravierende Unterschiede sind, dass Österreich sich als Kulturnation versteht. Wirklich auch. Und das aber dabei Kultur auch mit Geld verdienen und Tourismus unbedingt sofort verbindet. Die leben von den Wiener Festwochen, von den Salzburger Festspielen, von den Bregenzer Festspielen, von den Leuten, die dorthin kommen und sich kulturell unterhalten. Das ist ein Lebenszweck. Das ist dieser ganz alte Witz, dass du dich in Wien mit einem Taxifahrer über die Opernvorstellung vom Abend unterhalten kannst. Aber das stimmt. Das habe ich selbst erlebt. Das ist eine Wahrheit. Also, das ist eine Nation, die Kunst als Existenz braucht. Und das ist in Deutschland nicht so, dass verzichtbar, was einem so entgegenschwappt in den kühlen Texten der Ämter, das ist, gegen das muss man hier ganz anders ankämpfen. Ja, bringt das was? Zahlt sich das aus? Lohnt sich das? Ist das nicht ein bisschen komisch? Also ich weiß nicht, ob das ökonomisch jetzt also auf der Tagesordnung steht, das weiß ich nicht. Also das ist ein riesen Unterschied zwischen den Ländern. Trotzdem sind die Künstlerinnen und Künstler in Österreich massiv unzufrieden. Aber sie maulen auf einem wesentlich höheren Niveau. Es gibt zum Beispiel einen entsetzlich mir so peinlichen Streit darüber, dass die Kulturstaatssekretärin, sie haben mit dem Vizekanzler hatten sie eine eigene Pressekonferenz zum Thema Kunst in Zeiten von Corona. Mit dem Vizekanzler. Da sieht man den Unterschied. haben wir unseren Vizekanzler auf einer großen dreistündigen Pressekonferenz zum Thema Kunst in Zeiten von Corona in Deutschland erlebt? Nein. Da hat dann die Kulturstaatsministerin in Österreich gesagt, na ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir auch beim Training die Abstände waren. Und dann haben sich alle aufgeregt. Sie hat, aber tut mir leid, ich trainiere nicht, ich probe, vielleicht übe ich. Das sollte doch in einer Kulturnation die Kulturstaatsministerin wissen. Eine Grüne, die über eigentlich arbeitet über Frauenemanzipation, über Gleichberechtigung, so die politisch, wo man sich froh sein kann, dass so jemand Kulturstaatssekretärin ist, Staatsministerin, und dann wird sie niedergestreckt, nicht mal das weiß sie, die blöde Kuh. Und ich denke mir, scheiße, erstmal diese weiter verbreitete Frauenfeindlichkeit, dass man es so gerne hat, irgendwie Frauen in Positionen erstmal so mal grundsätzlich eins mitzugeben und dann diese Peinlichkeit über den Jargon sich zu definieren. Fand ich extrem unangenehm, bin ich aber angeeckt. Ja, es stimmt. Auch da gibt's viel, was wirklich ganz und gar nicht klar ist. Nach den Bestimmungen dürfte man zurzeit in den Stephansdom 120 Menschen reinlassen. Das ist, muss man sich vorstellen, wie den Kölner Dom ist. Die größte Kathedrale in Österreich, 120 Menschen. Ja, da fragt man sich schon, ist das wirklich richtig? Aber die schwimmen doch auch wie wir. Das wissen sie nicht. Sie gehen auf Nummer sicher. Sie wollen erstmal nicht, dass tausende Leute sterben. Da ist das richtig zu sagen, sind wir mal vorsichtig. Wir sind jetzt ganz woanders. Ja, aber man gibt diesen Leuten nicht so eins mit. Das ist der Unterschied. Gemäkelt wird immer, in Österreich auch, an allem und an jedem. Und in Deutschland sowieso auch. Das, was mir persönlich am allerwichtigsten ist, wenn du mich darauf ansprichst, ist, dass wir das wirklich vergleichen und dass wir das ernst nehmen. Was mir am schlimmsten unter die Räder kommt, gedanklich zurzeit, ist der europäische Gedanke und das internationale Miteinander. Die Grenzen sind zu, man kann sich nicht austauschen, man fährt nicht hin und her. Und Leute, die es gut meinen und ökologisch denken und alle anfangen mit, ja, und das Regionale ist ja so wichtig und wir sollten uns doch jetzt mal um uns kümmern. Ich kriege Pickel. Es wird mir ganz mulmig, mir wird ganz unangenehm, wenn ich denke, dass wir riskieren in der Krise, das Internationale, den befruchtenden Austausch mit anderen. Das war immer, das ist ein ganz großes Anliegen. Man kann meinetwegen das neoliberal schimpfen oder Reckwitz hat das in seiner Analyse vom Zeitalter der Säkularitäten ja enorm gut aufgegriffen, dass wir uns alle selbst kuratieren und was das heißt und dass das Abstände schafft. Ja, stimmt. Aber es ist unverzichtbar und es ist notwendig. Und ich komme vom Dorf und ich will bei Gott nie wieder dahin zurück. Es war nicht besser früher. Nein, es war entsetzlich. Das brauchen wir nicht. Und das ist eine Botschaft, die müssen wir, glaube ich, auch viel stärker in die Welt raustragen. Wenn wir nicht zueinander kommen, physisch, müssen wir ein Miteinander herstellen und uns nicht auf die Region beschränken. Bitte nicht.
Und ich wünsche es Deutschland ja auch sehr. Ich meine, wir sind ja das Land der Dichter und Denker und Eigentlich sollten wir das auch weiterhin umsetzen dürfen.
Und Exportweltmeister, ich meine, Entschuldigung, wenn die in China alle sagen, nö, wir kaufen jetzt chinesische Autos, sind wir sowieso alle geliefert. Im Vergleich zu der Bevölkerung sind wir mit, und dann kommen die mit den Niederlanden, ja, die Top-Seller, die alles rausschaffen. Hallo, davon leben wir. Man kann gern darüber diskutieren, in welchen Verhältnissen und was das ökologisch heißt. Aber es so im Prinzip blöd finden, finde ich ein bisschen zu naiv.
Ja, jetzt hast du mir einen großen Abriss von allem gegeben mit vielen guten Ideen, denke ich, oder was einfach in den Hörern mal arbeiten kann.
Das möchte ich, ja.
Damit es ja weitergeht, vorausgeht. Wir wären dann auch so am Schluss des Interviews angelangt. Gibt es noch was du gerne sagen möchtest oder möchtest du noch was sagen, wie du persönlich mit dem Ganzen umgehst? Hast aber auch schon viel verraten.
Ja.
Sehr aktiv.
Früher hätte man ja jetzt meinen Onkel und meine Großmutter gegrüßt. Beide leben nicht mehr. Ich möchte alle auffordern, dass sich jeder die eigene Gedanken macht. Ich habe Ideen für mich, aber ich habe vor allen Dingen Anregungen bitte setzt das um, telefoniert und ruft alle, jede und jeden an in eurem Umfeld und tauscht euch aus und lasst euch nicht vereinzeln.
Das finde ich super. Lieber Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank und bis hoffentlich auch bald mal persönlich.
Gerne. Dankeschön.